Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Keine andere Maturarbeit hat in der letzten Zeit so viel zu reden gegeben wie die über die Kommunikationsstrategie von Beat Jans. Und das, obwohl die Arbeit der Öffentlichkeit bis heute nicht vorliegt. Hauptprotagonist ist der Pressesprecher von Bundesrat Beat Jans, der Oliver Washington. Jetzt gibt es neue Fakten zu diesem Fall. Wir haben nämlich Einblick bekommen im Mailverkehr zwischen Oliver Washington und der Schulleitung. Was das für die Geschichte bedeutet und ob da wirklich Zensur im Spiel ist, erfahrt ihr in dieser Folge Nebelspalterinnen. Mein Name ist Stefanie Gardemann und mit mir am Mikro ist Camille Lotte.
Und Steffi, ich würde sagen, wir starten gerade. Wir haben ja schon mal über die Maturarbeit eine Folge aufgenommen. Und ja, jetzt gibt es neue Informationen. Aber bevor wir starten, du hast dir nochmal angeschaut, was ist denn damals genau passiert, damit auch die, die zulassen, jetzt wissen, was genau die Sache ist.
Genau. Tun wir uns das schnell in Erinnerung rufen, damit wir nachher die neuen Fakten auch richtig einordnen können. Es ist nämlich so, dass im April rausgekommen ist, dass der Kommunikationschef Oliver Washington vom Bundesrat Beat Jans eine Maturarbeit hat wollen unterbinden. Er selber ist eigentlich Hauptfigur in dieser Arbeit, weil die Arbeit hat sich mit der Kommunikation vom Bundesrat Beat Jans auseinandergesetzt und es hat als Endprodukt einen Film gegeben. Der Oliver Washington hat in diesem Film ein Interview gegeben und hat im Nachhinein bei der Schulleitung wollen erwirken, dass die Arbeit nicht erscheint oder zumindest sehr grosse Teile von diesem Film gestrichen werden. Es ist dann zu diesem Zeitpunkt unklar gewesen, wer was genau hat verlangt. Hat er dezidiert eine Schwärzung wollen oder hat die Schülerin selber geschwärzt? Das ist nicht klar.
Jetzt zuerst mal, bevor wir zu den neuen Fakten kommen und auch zu dem Mailverkehr, den du und ich haben, wer ist der Oliver Washington? Was kannst du uns so ein bisschen zu seiner Person sagen?
Der Oliver Washington hat eigentlich sehr einen auszeichnenden Lebenslauf. Angefangen hat es, dass er Soziologie, Geografie, Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Universität in Zürich studiert hat. Er war dann eigentlich 20 Jahre lang beim SRF, unter anderem als Korrespondent in Brüssel. Und bekannt worden ist er eigentlich als Moderator bei der Samstag-Rundshow. Er hat mehrere journalistische Auszeichnungen gewonnen, letztens für seinen Podcast «Single in Europa». Und das zeigt schon ein bisschen, er ist sehr EU-freundlich, hat aber eigentlich immer als sachlich korrekt gegolten, wenn er moderiert hat. Und seit dem 2024 ist er eben Bundesratssprecher von Beat Jans. Das ist so ein bisschen zum Hintergrund von Oliver Washington, was passiert ist. Jetzt kommen wir zum brisanten Teil, der uns alle, glaube ich, interessiert. Gami, du hast den Mailverkehr zwischen der Schulleitung und ihm angeschaut. Was kannst du uns sagen?
Zuerst mal, Ursprung war eine Geschichte aus dem Blick. Ich durfte auch mit dem Blick-Journalist ein Hintergrundgespräch führen zu dem Thema. Und von dort haben wir natürlich auch den Mailverkehr bekommen. Und was kann man sozusagen zusammenfassen über den Mailverkehr, aber auch über den Artikel, der erschienen ist im Blick? Ja, der Oliver Washington hat in einer von diesen Szene in dem Film, wo gestrichen worden ist, gesagt, dass die 220 Asylvorstöße von der SVP, die reichen ja ins Jahr 1995 zurück. Wir reden vielleicht nachher noch darüber, was überhaupt brisant sein sollte an dieser Aussage. Er hat Szenen draussen wollen haben, wo in dem Sinn nachher auch die Rektorin bestätigt hat, dass man die rausnimmt. Dann kommt dazu, und das ist jetzt neu, dass in dem Film ja auch noch andere Leute zu Wort gekommen sind und wie man aus dem Blick herauslesen kann, ist darunter auch Katrin Vinzenried. Sie ist SRF-Dokumentarfilmerin und man vermutet, dass unter diesen Szenen, wo eben er nicht Freude hatte, und das merkt man dann nachher auch, wenn man im Mailverlauf reingeht, dass er keine Freude hat, dass in dem Sinn sein Verhalten kommentiert worden ist von seiner ehemaligen SRF-Kollegin. Dann, er findet auch, dass er die Möglichkeit haben, auf die Vorwürfe zu reagieren, die eben die SRF-Kollegin über ihn gemacht hat und dass das nach seinem journalistischen Verständnis eigentlich würde dazugehören. Neu ist auch, dass man ein bisschen mehr über ja, die familiäre Beziehung, könnte man sagen, herausgefunden haben. Und zwar die Mutter von der Schülerin, die die Maturaarbeit gemacht hat, die ist auch selber bei SRF. Also, wir sehen, es ist fast mehr langsame SRF-Geschichte. Sie ist Katrin dort und hat auch schon selber einen Doc über Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider gedreht. Und CPD hat ja gesagt, sie hätten keine Zensur angeordnet und die Schwärzungen, die stammen von der Schülerin, was auch die Schulleiterin vom Gymi bestätigt hat. Man sagt ja jetzt, dass EJPD, da hätte es ein Missverständnis gegeben zwischen dem Kommunikationschef vom EJPD und der Schülerin. Aber gleichzeitig ist auch öffentlich, dass der Betreuer von dieser Maturaarbeit sagt, dass aus seiner Sicht die Abmachungen mit dem Oliver Washington in Bezug auf Umgang mit Zitat, Bild und Tonaufnahmen, die sind eingehalten worden. Also es bleibt so ein bisschen dort Aussage gegen Aussage. Und ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass wir vor allem über den Mailverkehr reden, den wir beide haben können lesen. Und eben, es ist zwischen dem Oliver Washington und der Rektorin, der Susanne Kalt, vom Gymi in Zürich. Und was man kann sagen, es sind Namen geschwärzt, also vor allem auch der Name von der Schülerin, aber auch einzelne Passagen, wo man eben nur mutmassen kann, um was es dann dort hineingegangen ist. Und ich habe drei Aussagen rausgesucht, wo wir diskutieren müssen. Und Steffi, ich würde sagen, ich fange gerade mal mit der ersten an, okay, in dem Mailverkehr. Das ist eine aus dem ersten Mail von Oliver Washington an die Schulleiterin. Und er schreibt darin Folgendes. Ich kam dann allerdings schnell zum Schluss, dass ich einer öffentlichen Verwendung nicht zustimme. Ich bin in einer exponierten Position. Eine öffentliche Verwendung könnte schnell heikel werden. Ich habe aus rein persönlichem Goodwill dieses Interview gegeben. Ich wollte einer interessierten jungen Person einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Ich betonte verschiedentlich, dass ich nur dann ehrlich und offen Auskunft geben könne, wenn das Ganze nicht veröffentlicht wird. Ansonsten hätte ich das nie gemacht. Und das wirft für mich so ein bisschen die Frage auf, was ist denn so heikel an diesen Aussagen?
Absolut. Also ich meine, was darf man nicht sagen als Bundesratssprecher?
Es ist vor allem dein Job, dass du doch weisst, auch wenn Kommunikation in dem Sinn vielleicht nicht öffentlich ist, dass du ja immer musst damit rechnen, dass Sachen, die du schreibst, sagst oder irgendwie auch aufgenommen werden, dass die ja trotzdem an die Öffentlichkeit gelangen. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, so funktioniert ja zum Beispiel ein Grossteil vom Journalismus, dass eben ja Sachen geleakt werden. Und das, was mich einfach nicht in Ruhe lässt, ist das komische Verständnis, dass es anscheinend in Ordnung ist, Aussagen über das innerste Kommunikationswesen beim Bundesrat Beat Jans zu machen in einem Interview und nachher sich aber so unglaubliche Sorgen machen über die Veröffentlichung und sagen, ja, wie heikel das ist und dass man eine exponierte Person ist, das stimmt einfach für mich zueinander nicht. Weil dann solltest du doch per se einfach gar keine Aussagen dazu machen oder solche, wo du einfach weisst, das sind, die können öffentlich werden und dann kann ich das auch so sagen.
Definitiv. Und dann frage ich mich, was läuft so falsch in diesem Departement, dass man nicht darüber reden darf? Und wenn du weisst, dass es so kreuzfalsch läuft, warum das denn mit einer Schülerin darüber redest, die eine Maturarbeit machen muss, wo klar ist, dass die Maturarbeit öffentlich wird, einmal zumindest innerhalb des Gymi. Also das musst du doch bewusst sein. Ich meine, er hat selber studiert, er hat selber wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Er kennt den Mekano. Also es ist mir völlig unerklärlich. Und ich finde seine Aussage, finde ich, echt hanebüchen, dass er sagt, dass er sich da nicht könne öffentlich äußern mit seinen Aussagen und dass das nur gutwillig sei.
Wenn du dich also auf den Standpunkt stellst und sagst, du willst aber gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen geben, dann müsstest du eben vielleicht nicht Aussagen über den Beat Jans, also über deinen Chef machen, sondern dann kann man auch als Experte über allgemein Medienkommunikation reden und sagen, hey, look, das sind die möglichen Probleme, das sind die Herausforderungen, die man hat, auf das muss man schauen. Und das sind dann neutrale Aussagen, die man in dem Sinn als Expert macht, als Journalist mit langjähriger Erfahrung, jetzt in der Verwaltung. Aber da muss es ja, so wie wir das ja aus dem Blickartikel wissen, es geht ja konkret um inhaltliche Aussagen über den Beat Jans, die er gemacht hat. Zum Beispiel eben die Aussage über die 220 SVP-Vorstöße. Steffi, ich habe dich auch gefragt, was ist denn an dieser Aussage so brisant, dass die von seit 1995 sind?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe das Statement auch schon gehört, aber von ganz anderer Seite. Also so wie ich das damals habe verstanden, sind das Vorstösse, die seit 1995 teilweise noch hängig waren. Und klar ist das nicht in Ordnung, aber das ist jetzt nicht etwas, wo geheim ist, sondern das ist bekannt. Und man ist dran, das zu ändern, oder? Das ist natürlich gar nicht in Ordnung, vor allem in einer direkten Demokratie nicht. Und das zeigt vielleicht auch, dass die SVP eigentlich in allem recht hat gehabt, was unsere Asylpolitik angeht. Aber um das geht es jetzt nicht. Ich verstehe nicht, was er an dieser Aussage so dramatisch findet, weil es ist ja einfach Fakt.
Darum habe ich umso mehr Fragezeichen, was denn die heiklen Aussagen sind, wenn es schon um so etwas geht, wo eben in dem Sinn öffentlich ist und wo man auch darf sagen, da ist der Beat Jans nicht schuld und auch nicht der Oliver Washington, weil das sind auch die Vorgänger gewesen, weil so lange ist der Beat Jans noch nicht im Amt, dass er seit 1995 für das verantwortlich ist. Also da kann man ja auch sehr gut öffentlich aus Versäumnissen von vorhergegangenen Bundesräten hinweisen. Es wäre ja nicht so eine Sache. Aber
absolut. Ich meine, er hätte ja das auch so können drehen. Jetzt sind wir da und jetzt arbeiten wir daran, dass das weniger wird, oder? Er hat das voll ins Positive für sich drehen.
Und wir wollten an dieser Stelle noch die Meinung von einem Experten haben und haben dann können bei Marcel Schuler nachfragen. Er ist Kommunikationsexperte und Gründer von der Kommunikationsagentur Campaigneers. Und wir wollten einfach wissen, wie schätzt er denn die konkrete Aussage jetzt aus dem Mail ein? Und wie sieht er das? Wieso kann man dann nicht alles öffentlich kommunizieren, aber in einer Maturarbeit doch? Und er hat uns dazu Folgendes gesagt.
Herzlichen Morgen, die spannende Frage. Wie Aussage, ich habe nur einer interessierten Person einen Blick in die Kulisse zeigen. Das ist für mich die zentrale Aussage der Korrespondenz. Oder ihm als ehemaliger Journalist und jetzt Com-Chef, das hätte ihm nicht passieren dürfen. Und vielleicht ist es so, vielleicht ist er pfadabhängig, irgendwo immer mehr tiefer und immer mehr reingetrampelt. Und ist einfach nicht rausgekommen, weil er einfach nicht können dazu stehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und auch, weil es eine bessere Alternative gehabt, oder? Er hätte ja können sagen, du, los, ich kann dir nicht on the record Bescheid geben. Aber wenn dich das Thema interessiert, hey, komm doch mal auf Bern, wir nehmen zusammen einen Kaffee, ich erzähle dir ein bisschen über meinen spannenden Beruf und ich zeige dir noch das Medienzentrum. Das wäre absolut eine bessere Alternative gewesen, in einem ruhigen Moment. Da hat er vielleicht in der Hektik neu seiner Aufgabe oder vielleicht aus falschem Stolz seiner Aufgabe vielleicht nicht gerade berücksichtigt und dann im Rückblick ist er nachher gescheiter gewesen, aber nachher nicht mehr rausgekommen aus dieser Nummer.
Kommen wir zu einer zweiten Aussage aus dem Mailverkehr und das ist für mich so ein bisschen fast der grösste Skandal an dieser ganzen Sache. Und ich lese mal die Aussage vor. Oliver Washington schreibt, der Chef des Rechtsdienstes des Generalsekretariats des EJPD meinte nach einer Grobanalyse, ich könnte wohl die komplette Entfernung der Passagen von X, wir nehmen da, das ist die Schülerin, verlangen, weil sie im anfänglichen Grobkonzept nicht erwähnt ist und ich könnte wohl auch verlangen, dass der Video in der Videothek überhaupt nicht aufgelegt wird, weil ich darüber nicht informiert worden bin. Und zum Kontext zu geben, wo das öffentlich worden ist, hat er sich ja immer auf den Standpunkt gestellt, es ist ja Goodwill, es sind eben Freunde von der Familie und darum hat er überhaupt dem Interview so zugestimmt. Aber jetzt, aus dem Mailverkehr, plötzlich kommt der Rechtsdienst ins Spiel. Und das hat für mich dann nicht mehr sehr viel mit Ich habe das nebenbei gemacht als Freundschaftsdienst, sondern es sind staatliche Stellen involviert worden.
Ja, und auch wieder staatliche Gelder. Also wir haben das alles wieder gezahlt. Das erinnert mich einfach mega fest an einen Parteikollegen von Beat Jans, Alain Berset, der auf Staatskosten zu seiner Affäre gefahren ist.
Es ist für mich wirklich die Frage, das ist etwas, was man recherchieren muss, was hat das Ganze auch gekostet? Weil man hat da den Rechtsdienst ins Gespräch gebracht, auf jeden Fall in dem E-Mail-Verkehr. Und ich glaube, jeder weiss, dass bei den Rechtsdiensten gibt es nicht einfach schnell, schnell. Und auch schnell, schnell hat einen guten Betrag wahrscheinlich auf der Rechnung, wo ich ja annehme, dass das ja auf Arbeitszeiten gegangen ist. Sonst würde man die ja nicht mit dieser Funktion auch so erwähnen, sondern man würde einfach sagen, mit Juristen habe ich das abklären lassen. Dann könnte man noch argumentieren, ja, das war auf einer privaten Ebene gewesen, aber da hat man ja auf einer staatlichen Ebene juristische Abklärungen vornehmen lassen. Und das finde ich dann schon krass. Also du schiessest da wirklich mit Kanonen auf Spatzen. Und ich meine, wie ist es dieser Schulleiterin gegangen, die plötzlich in dieser Kommunikation drin damit konfrontiert wird, dass der Rechtsdienst vom EJPD das anders einschätzt und der schon involviert ist. Also das ist ein unglaublicher Druckversuch aus meiner Sicht.
Absolut. Das erinnert mich ein bisschen, wie du es schon angetönt hast. Oder? Angriff ist die beste Verteidigung. Weil meistens, wenn du weißt, du hast einen Seich gebaut, schaltest du einfach mal eine Horde Juristen ein, die einfach allen anderen mal Angst macht. So schmeckt es für mich ein bisschen. Oder? Weil ich finde, wenn du so grosse Geschütze musst auffahren wegen einer Maturarbeit. Also was hast du denn da erzählt?
Also wirklich, dass das wirklich bis zu dem Rechtsdienst gekommen ist, finde ich das Brisanteste eigentlich an dem ganzen E-Mail-Verkehr, dass der involviert worden ist, weil das ist dann wirklich im Widerspruch zu dem Argument, es ist alles auf einer privaten Ebene gewesen. Aber man weiss jetzt auch aus dem Mail-Verkehr, dass die Interview ja in Bern stattgefunden hat. Kommunikation ist auch mit seinem Geschäfts-E-Mail. Ich finde das nicht ganz unproblematisch, wenn man nachher sagt, es war auf einer privaten Ebene gewesen, weil man ja dann doch aus einer gewissen Art aus seiner Funktion ja kontaktiert und nicht einfach vom privaten E-Mail. Das, ich glaube, das lernt man einfach, dass man das Geschäfts-E-Mail wirklich nur fürs Geschäft brauchen sollte. Und dann eben den Rechtsdienst ins Spiel bringt, ist für mich schon ganz ein anderer Aspekt von dieser Geschichte, der bis jetzt nicht drin war.
Definitiv. Und kommen wir vielleicht noch zu der dritten Aussage, die du hast rausgesucht hast. Das täuscht mich eigentlich auch die Aussage, die zeigt, dass er gar nicht so kritikfähig ist.
Also, ich lese vor. Er schreibt, wenn ich zu Beginn gewusst hätte, dass ich dann noch von X kommentiert werde, X, wir nehmen an, dass das eben die ehemalige SRF-Journalistin ist, der Name ist geschwärzt, aber aufgrund von der Blickberichterstattung können wir annehmen, dass das sie ist, hätte ich das Interview nicht gegeben. Und wenn ich nach dem Interview, und dann Klammer auf, als ich mit über den Rückzug meines Interviews gesprochen habe, Klammer zu, gewusst hätte, dass ausgerechnet diese Episode mit dem Rückzug einzelner Aussagen kommentiert wird, hätte ich die Übung abgebrochen. Also es geht in dem Sinn darum, dass eben die SRF-Journalistin wahrscheinlich in dem Doc-Film das Verhalten von Oliver Washington kommentiert hat und da ist gemäss Blick eine Aussage drin, dass sie sein Verhalten als unprofessionell bezeichnet. Und es stellt sich für mich schon ein bisschen eine Frage, was ist denn die Beziehung zwischen Oliver Washington und der ehemaligen SRF-Journalistin, dass man gerade so reagiert, wenn man erfährt, dass sie das kommentiert hat. Da habe ich schon ganz viele Fragezeichen.
Definitiv. Und vor allem finde ich es nicht falsch, wenn man in einer Arbeit sagt, schau, der hat seine Aussagen zurückgezogen und jemand anders fragt, wie tust du diesen Rückzug einordnen? Also das ist ja nie unterbunden worden und finde ich auch nicht falsch, sondern eigentlich sehr transparent.
Er hat ja dann auch gefunden, eben, er hätte das Recht haben, auf die Aussagen dann auch wieder zu reagieren. Das hat man ihm nicht gegeben, die Möglichkeit. Das ist journalistischer Standard. Jetzt kann man schon ein Fragezeichen dran setzen. Es handelt sich ja um eine Maturarbeit. Und man hat auch gemäss dem Mailverkehr hat er gewusst, dass auch eine Expertin wird interviewt werden. Offensichtlich ist ihr Name nicht gefallen. Ich sehe aber auch nicht unbedingt den Grund, wieso das hätte müssen sein. Ich glaube, gerade als Mediensprecher musst du dir bewusst sein, dass deine Arbeit wird auch von Journalisten kommentiert, so wie wir das natürlich jetzt auch machen. Und dann aber so reagieren bei dieser Person, was da wirklich zwischen diesen zwei ist für mich ein grosses Fragezeichen. Und andererseits, wenn du nicht damit kannst umgehen kannst, dass halt deine Arbeit das unprofessionell kritisiert wird, dann bist du vielleicht auch einfach nicht an der richtigen Stelle, weil du reflektierst ja das, was dein Bundesrat macht. Und ja, die Aufmerksamkeit ist auch bei dir auf das, was du sagst. Da musst du mit harscher Kritik, vor allem auch von ehemaligen Kollegen rechnen, wo das dann beurteilen.
Ich finde, genau das ist der springende Punkt. Oder ich meine, er war 20 Jahre lang selber Journalist, war Bundeshausredaktor, war Korrespondent, hat x Preise gewonnen, unter anderem auch, indem er Leute kritisiert hat und kritisch hinterfragt hat. Ich meine, das ist ja genau das Richtige am Journalismus. Und jetzt regt er sich darüber auf, dass jemand den Job macht, den er 20 Jahre lang hat gemacht. Also ich verstehe eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht ganz, was das grosse Problem ist, was zum Himmel hat er für Aussagen getätigt, die so schlimm könnten sein? Dann muss doch so viel falsch laufen in diesem Departement.
Es ist für mich schon ein bisschen schwierig, weißt, auch zu sagen, eben, er beruht sich in diesen E-Mails darauf, dass er immer das Recht gehabt hätte, die Aussagen zurückzuziehen. Dann macht er das, weil er offensichtlich nicht damit einverstanden ist. Aber dann muss er ja damit rechnen, dass jemand auch den Rückzug kommentiert. Also das kann man transparent machen und sagen, das war vereinbar gewesen. Aber die Expertin sagt, wenn man das so und so macht, dann sieht sie das als unprofessionell. Aber was da journalistisch falsch ist, habe ich doch noch Fragezeichen. Es ist erstens immer noch Maturarbeit und zweitens, man hätte auch können, die Aussagen einfach nicht zurückziehen und Aussagen machen, wo könnten publiziert werden oder zumindest damit rechnen, dass sie publik werden, dass man da nicht muss eben zurückrudern.
Definitiv. Und er verheddert sich ja auch ein bisschen, dass er gewisse Informationen nicht hätte bekommen, dass die Schülerin das Konzept hätte geändert und so weiter. Was für mich aber noch ein entscheidendes Indiz ist, dass der Betreuer von der Maturarbeit voll und ganz hinter seiner Schülerin steht und bis heute sagt, hey, wir haben keinen Fehler gemacht im Umgang mit Zitat, Ton und Bild. Und ich meine, er riskiert auch Hölle viel als Lehrer. Und ich glaube, das würdest du nicht machen, wenn da tatsächlich grobe Fehler unterlaufen wären.
Darum muss man auch sagen, also wir müssen ganz klar betonen, eben, wir haben den E-Mail-Verlauf und das ist natürlich seine Sicht drauf, oder? Also wir haben nur seine Sicht und wir müssen das in dem Sinne aus dieser Perspektive kommentieren. Aber wenn man das in Kontext setzt, mit dieser Aussage von dem Betreuer, sind natürlich schon ganz viele Fragezeichen da, dass man da sich, dass da zwei komplett unterschiedliche Geschichten dastehen für eine Maturarbeit und auf der einen Seite natürlich ein Kommunikationsprofi ist.
Apropos Kommunikationsprofi, ich finde, das macht die ganze Geschichte einfach nochmal einen Zacken brisanter. Nämlich hat der Oliver Washington sich einen Kommunikationsexperten/Coach geholt. Und das ist niemand geringeres als der Daniel Eckmann. Und das Ganze für 6'000 Franken. Ist noch stolz, oder?
6'000 Franken für ein Coaching. Und das ist basiert auf einer Geschichte von der NZZ, von David Biener. Und das ist schon ein Jahr her. Also vor einem Jahr hat man sich das Coaching geholt. Und es wird auch öffentlich mit einem Stundenlohn von 280 Franken hat der Daniel Eckmann verdient. Ich kann mir sagen, dass das für ihn noch günstig ist. Also dass man da gut weggekommen ist. Aber man muss sich dann schon Frage stellen, man holt so einen Profi, also wenn wir von Daniel Eckmann reden, das ist ein ausgebildeter Jurist, er ist 12 Jahre lang Delegierter gewesen für Kommunikation vom Bundesrat Kaspar Williger, 7 Jahre lang stellvertretend Generaldirektor von der SRG, also da jemand mit viel, viel Erfahrung, wo man sich als Coach holt, was ich auch nicht per se nicht schlecht finde. Andererseits kann man dann so eine Position auch annehmen, wenn man so Hilfe braucht und in so Debakel geraten schon im ersten Jahr, dass ich da auch viele Fragezeichen habe, ob er wirklich in der richtigen Position ist und im Bundesrat auch so kann unterstützen, wie das sollte sein. Und die Geschichte zeigt ja eben, dass da doch noch irgendwie Nachholbedarf ist und es nicht funktioniert.
Definitiv. Es ist ja auch noch lustig, der Daniel Eckmann hat man geholt für Unterstützung in den Schlüsseldossiers, also einerseits Migration und andererseits so EU. Er soll auch ein bisschen eine Aussicht liefern und Zweitmeinungen einbringen. Aber wenn man mal so ein bisschen Kommunikation von Beat Jans anschaut, ist er, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, als Laie, du kannst das vielleicht noch ein bisschen besser einordnen, aber eine Katastrophe. Ich meine, sein Auftritt zusammen mit dem Nemo ist irgendwie im Sand versickert. Die Leute haben nachher in einer Umfrage auch gesagt, dass sie kein drittes Geschlecht, also ist er überhaupt nicht auf Anklang gefunden. Er hat keine klare Haltung bei der Migration. Zuerst sagt er will schärfer werden, dann macht er trotzdem Aussagen, die eigentlich nicht darauf hinweisen, dass er irgendetwas machen will. Im EU-Dossier macht er Haufen Alleingänge. Also,
es ist schon nicht so, dass beim Beat Jans in der Kommunikation auch alles gut gelaufen ist. Das kann man sicher so sagen. Die Frage ist einfach auch zum Fernsehen immer, wie einfach sind die Bundesräte zum Managen, oder? Das ist sicher ein gross entscheidender Punkt, aber du hast ja genau den Sprecher, um dich auch beraten und um für dich kommunizieren und so, dass es funktioniert. Und beim Beat Jans hat man ja gerade gesehen, dass er ja in der Migration sehr krasse Ansagen gemacht hat, da mit seinen 24-Stunden-Verfahren, wo jetzt aber, glaube ich, 42 Tage aktuell gehen. Es sind auch Sachen versprochen, die ja nicht umgesetzt worden sind. Und das ist dann einfach ganz schlecht, wenn man das vorher so kommuniziert, dass man das wird machen und das dann nicht passiert. Und das ist so ein weiteres Indiz, dass da etwas zwischen diesen zwei für mich auch nicht ganz stimmt. Wir haben darum auch an dieser Stelle beim Kommunikationsexperten Marcel Schuller nachgefragt und von ihm wollen wissen, ist denn der Oliver Washington richtig in dieser Position? Und er hat uns dazu Folgendes gesagt.
Und was ja dann auch sehr interessant ist, oder, ist die Korrespondenz zu der Aufbewahrung. Ich meine, gerade er aus verschiedenen Perspektiven als Arbeitnehmer. Er ist beim Fernsehen, er muss wissen, beim Fernsehen und beim Radio wird so viel so lange aufbewahrt, dass man, ich meine, wir alle kennen die Videos von Hans Jucker von irgendwie 20 Jahren Sportmoderation. Er muss das wissen, dass das aufbewahrt wird. Und dann, also kann man sagen, ist eine Zeit her, aber jetzt schafft er beim Bund. Und wo jetzt also wirklich überall jedes Zettel für 10 Jahre aufbewahrt wird, dann ist es beim Bund. Also als Arbeitnehmer hätte er das bei all seinen Stationen müssen wissen. Und dann als Experte oder als Journalist, da gibt es so viele Situationen, wo eine Journalistin oder ein Journalist sagt, ja, wir machen nur schon eine Probeaufnahme oder wir machen ein bisschen, wir brauchen ein bisschen fürs Off oder so. Und dann kommt es dann gleich in den Medien etc. Also da spielt mir seine Aussage, ja, aber ich konnte keine Stellung mehr nehmen oder das ist zu meinem Verwundern dort reingewandert. Also, Entschuldigung, da muss ich wirklich sagen, also entweder hat er vergessen, was er sein ganzes Leben vorher gemacht hat oder da hat er einfach irgendwie einen Ratschlag von über anderem gefolgt, wo das in einer Nüchternheit hätte können betrachten. Aber er als Person, das kann er so nicht behaupten. Das ist einfach nicht glaubwürdig, was er da sagt. Und darum kann ich, ja, darum bleibt es einfach dabei. Seine Argumentation ist so löchrig, hinten vorne und ja, so kann er einfach keine Glaubwürdigkeit herstellen. Und dann ist ja noch die Frage wegen dem Coach. Also, ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich die Leute Hilfe holen oder einen Coach holen. Auch Roger Federer holt sich einen Mental Coach, um sein Spiel zu verbessern, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist in seinem Spiel. Aber ich muss sagen, ein Com-Berater für einen Kommunikationschef, das finde ich eher komisch, weil wenn er nicht schon die Kommunikationsskills hat, wieso holt man dann nicht einfach den Berater von Anfang an? Oder wieso stellt man den in Sushi? Also, der muss auch andere Qualitäten gelegen haben. Oder wieso hat es keine anderen Personen gegeben, die für die Stelle in Frage sind? Oder eben, weil er genommen worden ist, was hat denn den Unterschied gemacht? Ist es Netzwerk zum SRF, weil man sich dort eine positive Berichterstattung verspricht, wo man schnell kann aktivieren kann? Also einfach so Fragen, die es merkwürdig machen, wo ich einfach muss sagen, also da ist einfach von vorne bis hinten löchrig in der Argumentation und so kann er einfach keine Glaubwürdigkeit herstellen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden sicher noch einige Mal darüber berichten. Bis zu den Bundesratswahlen geht es ja noch ein Zeitchen und ich glaube, bis dann muss man in der Kommunikationsabteilung von Beat Jans vielleicht noch ein bisschen über die Bücher, wie das soll weitergehen und in welcher Besetzung. Mein Buchgefühl gesagt, das war nicht die letzte Folge zu diesem Thema. Und bis dahin wünschen wir euch aber eine gute Zeit und bis nächste Woche am Dienstag am 6 Uhr morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.